Herzlich willkommen zur 249. Ausgabe von Crop FM. Mein Gast heute Abend ist Alexander Wagand und es geht um transformierendes Räuchern. Und auch heute gibt es natürlich wieder den CropCom, jener Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, CropFM.at. Seht diesen Chat hier ein und gebt die Fragen dann vor allem im zweiten Teil der Sendung sehr gern an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung existiert ein Newsletter, der alle zwei Wochen verschickt wird und über die kommende Sendung informiert. Man kann mir sehr gerne mailen. Der Newslink findet sich auf der Startseite gleich unter dem Header oder einfach an cropfm@moore.at. Alle Sendungen erscheinen als Podcast und dann in einem Archiv. Dort können sie als MP3 und Real Audio heruntergeladen werden. Sehr viele Hörerinnen und Hörer stellen jetzt auch YouTube-Versionen der Sendungen ins Netz, was mich im Prinzip sehr freut. Allerdings die Bitte, dabei den Direktlink zu verwenden, das heißt dieser Link unter dem Titel von jeder Sendung, raufklicken, kleines Fenster geht auf und diesen Link dann bitte mit anfügen, damit man auch aufs Original kommt. Dasselbe gilt natürlich für Blogartikel etc., wo Ankünder kopiert werden. Bitte den Direktlink einfach mit angeben, das gehört sich, finde ich. Und ansonsten danke natürlich für die Verbreitung. Forum wird betreut von Valador Unarmed, Wingman und Eraser und befüllt von allen, die diese Sendung hören und angemeldet sind. Immer wieder sehr spannende Diskussionen und Artikel. Coverbild heute sehr gut gelungen, finde ich, von Matthias Töpfer. Der Rauch mit Seele sozusagen. Das Crop FM Shirt kann man von der Startseite aus bei Kick beziehen. Und der CropFM Spendenbutton, last but not least, findet sich auch relativ weit oben auf der Seite, wenn man dieses Projekt hier unterstützen möchte. Ja, und danke an alle, die es schon getan haben. Das Magazin Matrix 3000, das sicher viele kennen, ist jetzt in der Ausgabe im März, April 2011 erschienen. In dieser Ausgabe auch mit einem Artikel von Franz Bludorf über den Grenzraum der Wirklichkeit, den der Internetradiosender Crop FM regelmäßig betritt und versucht, etwas aufzuhellen. So wie heute ein Artikel über diese Sendung, was mich sehr freut. Weiters in dieser Ausgabe Artikel von George Peters, China gegen Amerika, ein kalter Wirtschaftskrieg, neue Fragen zu Apollo-Missionen, NASA veröffentlicht umstrittene Fotos, Gernot L. Geise im Gespräch mit Alla Schönberger, Sebastian Schneikert und Grazina Foser und Roland Rottenfußer, Glaubenskrieg gegen Globuli. Ja, Stichwort: Das Imperium schlägt zurück. Da gab es ja eh schon in den News behandelt, aber da gab es ja wieder einige Gegenbeweisversuche zumindest. Und das Ganze hier, dieser Artikel ist auch, und auch jetzt der News-Eintrag hier ist der Beginn einer Kooperation mit dem Magazin Matrix 3000. Und an dieser Stelle auch ein großes Danke an Franz Bludorf und Ulrich Herth vom Michaelis Verlag. Ja, das beherrschende Thema ist natürlich die Umwälzung, sind natürlich die Umwälzungen in der arabischen Welt. Al-Gaddafi getreu gehen gegen Demonstranten vor. Und der größte Krisenherd der vergangenen 2 Wochen war wohl Libyen, aber auch eigentlich praktisch überall: Jemen, Ägypten, Saudi-Arabien, im Irak heute Demonstrationen. Es geht wirklich rund. Und die Truppen des libyschen Machthabers Muammar Gaddafi haben Zeugenberichten zufolge zuletzt in der Hauptstadt Tripolis auf Demonstranten geschossen und dabei mehrere Menschen getötet. Sie eröffneten heute das Feuer, als eine Gruppe von 500 Demonstranten vom Algerienplatz zum Grünen Platz zog. Das Militär hat in weiten Teilen Libyens unterdessen die Seite gewechselt. Armee und Regimegegner protestieren gemeinsam auf den Straßen. Und Regimegegner haben auch einen Marsch der Millionen, Millionäre nennen das die Araber, auf Tripolis angekündigt. Mit dieser Aktion soll auch die letzte Hochburg von Staatsoberhaupt Muammar al-Gaddafi fallen, dessen Anhänger nur noch in der Hauptstadt und in der Umgebung zu finden sind. Ja, und Polizeidrohnen sind auch hier im Anflug. Ein Artikel auf Telepolis erschienen: Seit mehreren Jahren experimentieren deutsche Landespolizeien mit der Nutzung fliegender Kameras für den Polizeialltag. Drohnen, deutsche Polizisten als Luftfahrzeugfernführer, furchtbares Wort. Am bekanntesten sind die Tests aus Sachsen, dessen früherer Innenminister Buttolo von der CDU 2008 ein gemeinsames Produkt der Firma Diehl BGT Defense and Micro Drones angeschafft hatte. Seitdem wurde der Drehflügler immer öfter bei politischen Protesten und Fußballspielen in Dresden oder Leipzig beobachtet. Und in Österreich einigte sich die Regierung indes auf die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, auf das uns zumindest die Daten nie ausgehen. Verbindungsdaten werden ein halbes Jahr gespeichert, Provider müssen 20% der Kosten übernehmen, Rest zahlt der Steuerzahler. Und zum Abschluss noch was Erfreuliches, nämlich Neues aus dem Weltraum. Da gab es einige interessante Dinge. In den unendlichen Weiten hat sich in den vergangenen 2 Wochen wirklich viel getan. Die US-Weltraumbehörde NASA hält Existenz von weiteren Riesenplaneten im Sonnensystem für möglich. Geht es um ungewöhnliche und exotische Theorien, hält sich die NASA für gewöhnlich zumindest offiziell bedeckt mit Kommentaren. Nicht so jedoch in der aktuellen Diskussion um den hypothetischen Riesenplaneten Tichet, den 2 US-Astronomen in der Oortschen Wolke vermuten und dessen Existenz, so der Planet, überhaupt vorhanden ist. Anhand der Daten des NASA-Infrarot-Weltraumteleskops WISE bestätigt werden könnte. Also Planet X erlebt eine unerwartete Renaissance, kann ich nur sagen. Gibt ja auch einige Sendungen dazu im Archiv. Weiter soll auf geschätzten 500 Millionen Exoplaneten Leben möglich sein. Allein in unserer Galaxie gibt es nach Erkenntnis von Astronomen mindestens 50 Milliarden Exoplaneten und davon liegen eben viele in der sogenannten habitablen Zone, nämlich 500 Millionen. Steigen die Wahrscheinlichkeiten schon, dass wir irgendwie noch Brüder und Schwestern da draußen finden oder entfernte Verwandte oder was auch immer? Ja, und zu guter Letzt, eine Sonneneruption hat im Süden Chinas zu Störungen der Radioübertragung geführt. Die heftige Explosion, die durch magnetische Aktivität an der Sonnenoberfläche verursacht wird, beeinträchtigte die Kurzwellenfrequenz berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf den meteorologischen Dienst des Landes. Ja, und die Sonne war ja in den letzten zwei Wochen sehr aktiv, wie man auch am Solarmonitor, der sich gleich unter den News auf der Startseite findet, sehen kann. Und auch alle hier gelesenen und vorgetragenen News, die entsprechenden Artikel sind verlinkt, beziehungsweise auch mit dem Sendungseintrag aktuell verlinkt. Und die Website dazu natürlich cropfm.at. Ja, und hier geht es gleich weiter mit Alexander Wagand live über den Rauch der Seele. Alexander Wagand gilt als progressive Kraft innerhalb der deutschen Beraterszene. Er ist Kommunikationsexperte, Berater und Coach. Wagand möchte zur eigenen Entwicklung motivieren, hinführen zur persönlichen geistigen Evolution. Mut machen zu mehr Möglichkeiten. Einer der Hilfsmittel, die er persönlich dabei einsetzt, ist das Räuchern. Ein sehr spannendes Thema und schönes auch einmal im Rahmen dieser Sendung zu behandeln. Hallo Alexander.
Ja, hallo.
Kannst du mich gut hören?
Ich kann dich hervorragend hören.
Das ist wunderbar. Das letzte Mal ging es ja noch um ein etwas profaneres Thema, wenn man so möchte, nämlich die Schuldenlast, die auf uns allen lastet. Mhm. Und diesmal haben wir gesagt, wollen wir doch mal ein bisschen was Entspannendes machen, nämlich räuchern, das ja sicherlich auch dazu sehr gut geeignet ist. Nehme ich an, ich meine, ich habe nur bescheidene Räuchererfahrungen, aber doch, meine Freundin ist da eher beim Räuchern. Aber wie kamst denn du dazu, eigentlich dich so intensiv mit dieser sehr alten Tradition zu beschäftigen?
Ja, wenn du jetzt vom Räuchern sprichst, lass mich, bevor ich dir die Frage konkret beantworte, was mich dahin geführt hat, vielleicht noch ein paar grundsätzliche Dinge sagen zum Räuchern. Das Räuchern umfasst ja unheimlich viele Facetten. Also du kannst natürlich auf der profansten Ebene räuchern, um Fleisch haltbar zu machen. Du kannst aber auch räuchern, um beispielsweise Raumenergien zu verbessern. Du kannst räuchern beispielsweise gegen Insekten oder du kannst auch räuchern, um bestimmte Ebenen zu reinigen. Dafür wird Räuchern sehr, sehr stark verwendet. Ich erinnere mich noch daran, als der damalige Präsident George W. Bush in Südamerika war auf irgendeiner Reise, dass danach die indianischen Schamanen mit großen Räucherzeremonien den Ort wieder gereinigt haben. Also was ich damit sagen will, es gibt ein weites Feld und dann gibt es noch das spirituelle oder das transformierende Räuchern. Das ist das, mit dem ich mich besonders beschäftige. Und von daher, wie gesagt, kann ich nicht eine pauschale Antwort geben, aber du hast eben schon richtig gesagt, Räuchern ist eine uralte Tradition und bringt uns auch sehr stark mit unseren Wurzeln zusammen. Und ich bin jemand, der sehr, sehr schnell in geistigen Höhen entschwindet und dem dann ein bisschen die Wurzeln fehlen manchmal. Und du kannst durch Räuchern und solche Techniken, schamanische Techniken, das ein bisschen ausgleichen. Und das war eigentlich der Ansatz bei mir. Aber das ist heute nicht mehr der wichtigste Aspekt beim Räuchern für mich.
Und wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dieser uralten Tradition?
Also sicherlich 10 Jahre. Aber vermutlich ein Stückchen noch länger, auf jeden Fall schon eine ganze, ganze lange Zeit. Und ich kann sagen, dass ich in dieser ganzen Zeit natürlich auch sehr viel Konkretes gemacht habe, also nicht nur mich theoretisch beschäftigt habe, aber trotz alledem immer wieder neue Dinge da hinzukommen. Das ist also ein ganz weites Feld, da kannst du dich dein ganzes Leben mit beschäftigen.
Du hast jetzt gerade erwähnt, dass man also die Ansprache, also die Plätze, an denen George Bush eine Ansprache gehalten hat, teilweise wieder gereinigt hat mit dieser Technik, mit dieser Methode. Es ist ja sehr interessant, es gibt ja verschiedenste Anwendungen fürs Räuchern. Wir sprechen heute vom sogenannten transformierenden Räuchern. Bevor wir jetzt auf das dann uns konzentrieren, kannst du vielleicht kurz einmal so einen Überblick geben. Was gibt es denn für verschiedene Räucherarten und Gründe auch zu räuchern?
Ja, also einmal, wie gesagt, wenn wir wirklich das konkret und komplett machen wollen, dann gehört auch das Haltbarmachen vom Fleisch dazu. Aber das ist natürlich ein ganz spezieller anderer Bereich. Und die Art des Räucherns, über die wir hier sprechen, die hat etwas mit sinnlichen Wahrnehmungen zu tun. Und da beginnt es natürlich in Ritualen aufzutauchen, das Räuchern. Also das kannst du in der Kirche noch finden, das findest du aber auch, wenn du irgendwo in den Orient gehst. Wir verbinden sehr stark den Geruch von Räucherstäbchen und von Räucherwerk, Weihrauch, Myrrhe, alles was dazugehört, schon mit diesen Vorstellungen. Und da merkt man, wie stark auch diese direkte Verbindung durch das Räuchern ist, die ja direkt durch das limbische System verarbeitet wird. Also wir sind quasi hart verdrahtet mit dem Räuchern. Und wenn wir etwas riechen oder auf diese Art aufnehmen, dann kommen sehr unmittelbare, ganz alte Verbindungen wieder zustande. Und da kommen, manchmal merkt man das in Form von Erinnerungen natürlich dann hoch, aber es sind manchmal auch wirklich ganz, ganz alte Verbindungen. So, das ist der eine Bereich, das rituelle Räuchern. Dann hast du es eben angesprochen, ganz am Anfang, dass sich entspannen können, also der Wellnessbereich. Auch hier spielt das Räuchern eine große Rolle, denn das Thema Wellness kommt ja auch immer mehr ins Bewusstsein von vielen Menschen als Ausgleich für eine sehr hektische Zeit. Man kann räuchern, um zu stärken, um sich zu stärken. Man kann räuchern, um Begegnungen zu erleichtern mit anderen Realitäten. Also wenn du beispielsweise an Meditationen denkst oder wenn du an schamanische Reisen denkst, da ist das Räuchern nicht nur dafür geeignet, den Raum zu reinigen oder ihn zu neutralisieren, sondern auch tatsächlich gleichzeitig dir es zu ermöglichen, leichter in andere Zustände hineinzugelangen. Also denk an das Orakel von Delphi beispielsweise. Ja, und dann gibt es das transformierende Räuchern. Für mich ist das der höchste Aspekt, auch der spirituellste oder der numinoseste, wenig greifbarste Bereich. Da geht es um Entwicklungsprozesse in uns selbst, die wir durch das Räuchern unterstützen können. Also das ist mal ein Überblick und ich bin sicher, es gibt noch mehr Aspekte, die ich jetzt nicht alle genannt habe.
Das transformierende Räuchern, so wie, oder vor allem das transformierende Räuchern, basiert dann ja eigentlich darauf, dass die Essenz dieser Pflanze freigesetzt wird, was jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Im Prinzip wird eine Pflanze verbrannt bzw. verkohlt. Entweder man stellt da Kerze drunter und verwendet so ein Sieb oder man verwendet Holzkohle. Wobei, glaube ich, Holzkohle nicht so ganz dein Favorite ist.
Ja, vielleicht sage ich dazu mal ganz kurz was. Ich finde es sehr wichtig, dass wir dieses Thema, wenn wir jetzt über das Räuchern sprechen, unbedingt auch berücksichtigen. Wie kann ich konkret experimentieren? Denn meine Aufforderung an die Hörer wäre, wirklich das Räuchern auszuprobieren. Es ist nichts, was man theoretisch verstehen kann, sondern man muss es praktisch machen. Und die simpelste Methode, du hast eben gesagt, ist eigentlich das Verräuchern mit einem Edelstahlsieb und einem darunter stehenden Teelicht. Das ist eigentlich eine nicht traditionelle Methode, aber die hat den Vorteil, dass du auf diese Art und Weise, wenn du den Abstand zwischen Teelicht und Sieb veränderst, ganz unterschiedliche Substanzen auf eine ganz tolle Art verräuchern kannst, denn du kannst verhindern, dass die Pflanze sofort verbrennt und kannst das mit etwas mehr Abstand so einstellen, dass schon die ätherischen Bestandteile ganz stark spürbar werden, dass man die riechen kann, aber das eigentliche Verbrennen sozusagen etwas reduziert wird. Das ist, wenn du beispielsweise im Schlafzimmer räucherst oder sowas. Das ist sehr angenehm. Und dann gibt es die Methode, die traditionelle Methode, dass man eben Kohle benutzt. Meistens ist es aber so, wenn du Kohle kaufst, Kohlekompretten kaufst, beispielsweise in so einem India-Shop oder bei einem Türken, der das dann für die Wasserpfeifen verkauft, dann ist meistens, nahezu immer, in der Holzkohle auch ein Zusatzstoff enthalten, den du einfach auch ja, spürst, und das ist Salpeter. Und Salpeter hat eine eigene Qualität und diese Qualität passt eigentlich nicht zu den Pflanzen. Also ich persönlich vermeide das. Es gibt bestimmte Räucherrituale, die du beispielsweise draußen machst oder die du in einem Haus machst, um ein Haus auszuräuchern, wo du wirklich viel Rauch haben möchtest und da eignet sich Kohle gut. Und dann gibt es noch als dritte Variante das Verräuchern, indem du einfach die Pflanze selber quasi anzündest und in einem Behältnis verräuchern lässt. Das ist natürlich auch eine tolle Methode, weil sie einfach sonst nichts braucht außer der Pflanze. Aber der Nachteil daran ist, dass nicht alle Pflanzen sich dazu eignen. Manche Pflanzen eignen sich gut und glimmen lange und andere gehen ganz schnell wieder aus. Für meine Begriffe ist das mit dem Teelicht am besten. Und hier möchte ich wirklich uneigennützig etwas Werbung machen für jemand, der ein solches System herstellt. Das ist im Internet unter kraftgarten.de oder derkraftgarten.de. Ich bin mir nicht ganz sicher zu finden. Das ist im Moment die einzige Stelle, die ich kenne, die ein solches System anbieten, indem du mit einem ganz einfachen Mechanismus die Höhe von diesem Sieb einstellen kannst und kannst auf diese Art und Weise immer den richtigen Abstand einstellen. All diese Techniken sind im Grunde unkompliziert, wenn man es ausprobiert. Man wird nur merken, um das schnell noch abschließend zu sagen, manche Pflanzen brauchen eben ein bisschen mehr Abstand vom Feuer. Und wenn du zum Beispiel ein Harz verräucherst, das kann sehr schnell sehr flüssig werden, Kiefernharz beispielsweise, dann brauchst du noch ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen weniger Hitze. Und das sind so Kleinigkeiten, die man beim Ausprobieren für sich selber herausfinden kann.
Also ein weiteres Feld natürlich auch zum Experimentieren, aber die ideale Methode ist Kerze und drüber.
Mit einem Edelstahlsieb und dann
Genau.
ein bisschen Abstand. Das kennt man ja auch von diesen Aromalampen, wo man dann in irgendeinem kleinen Behältnis dann Wasser hat und dann wird ein Öl aufgeträufelt. Hier wird dieses Behältnis ersetzt durch ein Sieb und es wird das Pflanzenmaterial obendrauf gestreut. Und vielleicht ganz kurz noch gesagt, es gibt natürlich bei den unterschiedlichsten Pflanzen auch unterschiedliche Bereiche, die man räuchern kann, von den Blättern zu den Wurzeln zur Rinde. Also daran kannst du schon erkennen, wie weit das Feld ist.
Nun gut, also ich gehe jetzt mal davon aus, alle Vorbereitungen sind getroffen, man hat sich für ein bestimmtes Kraut, für einen bestimmten Wirkstoff, für eine Essenz entschieden, und beginnt also mit dieser Zeremonie, wenn man so nennen möchte. Also man kann das ja auch ohne irgendwelche großartigen Zeremonien machen, sondern es ist einfach
Natürlich,
nur
ja.
eine Art Meditationshilfe, würde ich jetzt sagen, für
Also
viele
eine
auch.
Zeremonie oder ein Ritual hat immer den ganz großen Vorteil, dass es dich aus der Alltagswelt ein bisschen herauslöst, dass du sagst, so, ich mache jetzt etwas anderes, etwas ganz Spezielles und das eben auch mit einem bestimmten Rahmen aus dieser Normalität herauslöst, wie beispielsweise, wenn du jemanden einlädst zum Essen, der dir wichtig ist und du deckst den Tisch etwas schöner und sagst, das ist was Besonderes. Und das Räuchern sollte vom Prinzip her auch, gerade am Anfang, ganz klar und bewusst eben als etwas Besonderes empfunden werden. Denn auf diese Art und Weise wird man auch sensibler für das, was durch das Räuchern passiert. Und das ist wirklich ganz entscheidend. Wir kommen wir gleich nochmal auf die spezielle Qualität des transformierenden Räucherns zu sprechen, dass hier wirklich was in Gang gesetzt wird, auch in uns spürbar. Und ich sage immer, du kannst nicht räuchern, ohne dass irgendwas passiert. Also durch das Räuchern wird immer irgendwas ausgelöst. Und wenn du magst, wir können ja gleich mal auf diese Aspekte kommen, dann ist das wirklich einfach, das Wesentliche ist auszuprobieren und nicht in der Theorie stecken zu bleiben.
Weil auch gerade die Frage reinkommt, was ist denn so das ideale Kraut, um da irgendwie einzusteigen in das Ganze?
Für mich gibt es eine ganz klare Antwort, und zwar in unserem Kulturkreis ist das der Beifuß.
Okay, und warum?
Und der Beifuß ist ein uraltes schamanisches Kraut, das in allen Kulturen zu finden ist, also auch bei den Indianern, aber auch eben hier in unserem germanischen oder auch im keltischen Kulturbestand. Man hat wirklich vor urlangen Zeiten bereits den Beifuß in unserer Kultur verwendet. Das lässt sich anhand von Ausgrabungen und Grabbeigaben nachweisen. Es gibt sehr viel Beschreibung über den Beifuß. Der Beifuß ist ein sehr mächtiges, übrigens auch gleich an der Stelle gesagt, ein transformierendes Kraut. Es sind nicht alle Kräuter transformierende Kräuter, aber der Beifuß ist wirklich das Idealkraut. Wenn man nicht weiß, was man räuchern soll, dann sollte man Beifuß nehmen. Und der Beifuß wächst im Grunde genommen überall. Jetzt um diese Jahreszeit kann man keinen ernten. Ich empfehle, Beifuß zu kaufen in der Apotheke. Und zwar deswegen, weil er dort in der Relation wirklich noch wesentlich billiger ist als im Gewürzregal. Und bevor man eben ihn ernten kann, er muss dann getrocknet werden, ist das der schnellste Weg. Also es ist wesentlich günstiger in der Apotheke, solche Kräuter zu kaufen, die auch noch auf Giftstoffe kontrolliert werden, als im Gewürzregal. Also zahlst im Gewürzregal leicht das Fünffache oder Sechsfache von dem, was du in der Apotheke bezahlst.
Ja, aber es sind ja nicht mehr alle diese Kräuter legal. Oder zumindest man braucht
Der Beifuß
Rezept.
schon.
Aha.
Das, was du sagst, ist ganz richtig. Es gibt viele Kräuter, die sind bereits nicht mehr zu bekommen. Zum Beispiel der Huflattich. Das ist also
Ne?
ein ganz klares, altes Hustenkraut. Kannst du nicht mehr bestellen. Der Apotheke wird nicht mehr ausgeliefert.
Ja, ich wollte mir da letztens auch Hustentee besorgen und so weiter mit verschiedenen so Kräutermischungen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, um welches gegangen ist, aber da gab es dann auch plötzlich so, ja, eigentlich bräuchten sie da jetzt ein Rezept und das habe ich sehr, sehr seltsam gefunden. Aber andererseits, die Ansätze wurden ja auch auf dieser Sendung schon besprochen und das wird offenbar wirklich durchgezogen.
Ja,
Also
ja,
das
ja.
ist völlig absurd, aber okay.
Aber der Beifuß ist also zu bekommen, und der Beifuß wird als Gewürz genommen, beispielsweise beim Gänsebraten. Das ist ja typisch. Ich mag den Geruch des Beifuß. Übrigens vielleicht das noch als Hinweis bei der Gelegenheit, wenn man mit einem Kraut experimentiert, das man überhaupt nicht mag vom Geruch her, also was einem einfach unangenehm ist, dann würde ich wirklich empfehlen, es im Moment wegzulassen. Und es einfach in 4 oder 6 oder 8 Wochen nochmal zu nehmen. Es kann sehr, sehr gut sein, dass man einen ganz anderen Bezug dann dazu hat. Aber es gibt sehr herausfordernde Kräuter. Aber man kann natürlich herumexperimentieren. Aber als Basis wirklich, ich habe noch ein paar andere Kräuter, über die wir gerne sprechen können. Aber der Beifuß ist für mich der Einstieg schlechthin. Vor dem
Weihrauch.
Salbei. Vor dem Salbei.
Aha, Weihrauch, weil das jemand.
Weihrauch ist ja ein Harz.
Ja.
Und ist ein sehr, sehr schöner, auch ein transformierender Räucherstoff, ein sehr öffnender, ein sehr spiritueller Räucherstoff. Ich persönlich empfehle allerdings jemanden, der mich dazu befragt oder der gerade einsteigt ins Thema, mit den lokalen Räucherstoffen zu beginnen. Für uns in unserem Kulturkreis ist Kiefernharz sozusagen der Ersatzstoff für den Weihrauch und wurde analog im Grunde in unserem Kulturkreis verwendet. Aber wer Weihrauch hat, den kann er natürlich sehr gut verwenden. Weihrauch hat einfach natürlich einen wichtigen, speziellen Aspekt, den man einfach für sich selber prüfen muss. Er ist sehr stark von der Kirche natürlich übernommen, und bei manchen Menschen löst das auch bestimmte Empfindungen aus, die man vielleicht an der Stelle nicht haben möchte. Das muss jeder für sich selber herausfinden.
Na gut, jetzt liegt das Kraut, sagen wir, Beifuß am
Auf dem Sieb.
Siebchen, räuchert vor sich hin. Was passiert da jetzt?
Also
Warum
das,
passiert da irgendwas?
ja,
Ich meine, es verbrennt einfach, könnte man jetzt ganz banal sagen.
das tut es auch. Und vielleicht nochmal, bevor ich ganz kurz oder bevor ich deine Frage beantworte, nochmal einen ganz kurzen Satz ergänzend. Sehr erstaunlich ist für jemanden, der einsteigt, wie unterschiedlich auch die Wahrnehmung der unterschiedlichen Rauchkräuter ist. Also jedes Rauchkraut ist wirklich vollkommen unterschiedlich. Man könnte etwas naiv sich vielleicht vorstellen, dass alles nach Gras riecht, das verbrennt. Es ist komplett unterschiedlich und zwar vollkommen unterschiedlich. Alleine darüber kannst du also auch die unterschiedlichen Qualitäten wahrnehmen. So, und zu deiner Frage oder Antwort deiner Frage, was passiert dort konkret? Ich möchte die Analogie zur Homöopathie an der Stelle bemühen. In der Homöopathie weißt du, dass es um einen durch einen Prozess, den man oberflächlich betrachtet verdünnen nennen könnte, die Homöopathen nennen ihn potenzieren, die eigentliche Qualität des Stoffes, man könnte auch sagen, die Information des Stoffes, herausgelöst wird aus ihrer Stofflichkeit. Das heißt also, durch diesen Verbrennungsprozess oder das Verräuchern wird das, was in dieser Pflanze vorhanden ist, völlig verändert und transformiert.
Kriegen da irgendwie jetzt ein Störgeräusch auf deinem Telefon?
Ja, ich habe es auch
Bewegst
gehört.
du? Ja?
Weiß nicht, willst du mich nochmal anrufen oder wollen wir es lassen?
Ist
Ich
das
kann
ein.
hier mal wackeln, aber ich glaube, es liegt nicht daran.
Aha, okay, na schauen wir mal, wie es sich entwickelt.
Wie du möchtest.
Ja, dann sprich einmal weiter.
Okay, auf jeden Fall ist es so, dass dieser Transformationsprozess alleine schon im Räuchern durch das Verbrennen eben symbolisiert wird, wenn du so möchtest. Und es werden die einzelnen Bestandteile der Pflanze und die unterschiedlichen Qualitäten ausgelöst und auseinandergebracht und transformiert und werden von dir aufgenommen. Es geht ja nichts verloren. Wir wissen ja, dass jede Energie immer weiter in unterschiedlichen Formen besteht. Nichts geht verloren. Und das passiert hier eben auch.
Okay, hallo, hörst du mich noch?
Ich höre dich sehr gut, aber du kannst gerne anrufen. Ich höre auch die Störgeräusche. Ist vielleicht besser.
Ja.
Es lohnt sich ja nochmal durchzubimmeln, wenn du möchtest.
Ja, probieren wir es trotzdem noch einmal ein
Jetzt ist besser,
bisschen.
glaube ich, oder?
Ja, probieren wir es noch ein bisschen. Es
Ja,
hat
jetzt
es
ist besser.
plötzlich eingesetzt und vielleicht hört es auch wieder auf, aber schauen wir einfach einmal. So, jetzt. Es wird da sehr viel gesprochen von der Essenz des Ganzen, also dass da also die Essenz dieser Pflanze freigegeben wird. Aber das würde ich gerne noch ein bisschen genauer besprechen, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, das also und
Du kannst im Grunde genommen das vielleicht am besten nachvollziehen, wenn du dir vorstellst, dass es bestimmte Grundprinzipien gibt. Man könnte auch Archetypen sagen. Das heißt also beispielsweise Stellvertreter für bestimmte Prinzipien. Nehme einfach ein Prinzip Veränderung oder ein Prinzip Stabilität oder ein Grundprinzip, also Stabilität beispielsweise würdest du dann finden in der Steinwelt durch diese harten Strukturen oder in der Pflanzenwelt in Form von irgendwelchen sehr Baumpilzen, die sehr stabil zu sein scheinen oder Tannenzapfen. Also bestimmte Prinzipien werden immer wieder erkennbar auf allen Ebenen, in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt, in menschlichen Prozessen, aber auch in künstlich erzeugten Bereichen. Und jede Pflanze steht für ein bestimmtes Prinzip und innerhalb dieses Prinzips nochmal für einen speziellen Bereich. Sie sind, wenn du so möchtest, Repräsentanten für eine bestimmte Qualität. Und jetzt ist es natürlich die Frage, okay, aber wie kann man das erkennen? Woher weiß man, welche Qualität beispielsweise ein Beifuß hat oder eine Thuja oder ähnliches? Dazu sage ich dir gleich was. Aber diese Grundqualität, die die Pflanze in sich trägt, wird durch die körperliche Form, wenn du so willst, eingeschlossen. Und durch den Verbrennungsvorgang werden diese Qualitäten flüchtig und können dann aufgenommen werden. Das ist die Grundidee, wenn du so möchtest.
ja, und, aber genau das ist ja ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ich meine, warum sollen sich diese Stoffe, warum sind die dann leichter eigentlich zugänglich, als wenn man sie zum Beispiel jetzt auskocht und in einem Tee zu sich nimmt? Oder was ist da genau anders?
Also was du jetzt mit dem Tee sagst, ist noch auf einer sehr körperlichen Ebene. Also du nimmst jetzt zum Beispiel die Hagebutte und machst sie in heißes Wasser rein und machst einen Tee. In diesem Tee sind sehr viele körperliche Bestandteile noch enthalten. Das heißt, das, was dort passiert, passiert auf einer sehr körperlichen, materiellen Ebene. Das heißt, hier geht es um Wirkung, es geht um Wirksubstanzen, es geht um Vitamine und so weiter. Beim Räuchern ist das alles schon sehr viel flüchtiger. Da ist von den Wirksubstanzen eigentlich nichts mehr da. Also von daher ist es für den materiell Gläubigen oder Wissenschaftsgläubigen sehr schwer überhaupt sich vorzustellen, dass hier was wirken soll. Es geht aber gerade nicht um die Wirkung, sondern es geht nur um den Impuls, der Information. Und diese Information ist, umso körperlicher sie ist, umso formaler sie ist, umso mehr auch noch eingeschlossen. Erst dann, wenn sie sich völlig löst, löst sich sozusagen auch die Seele aus diesem körperlichen Gefängnis. Das ist ähnlich, wenn du dir das vorstellst, auch natürlich, wenn jemand stirbt, ein Mensch stirbt, dann ist es beispielsweise in der alchemistischen Vorstellung so, dass in dem Körper selber auch Seelenanteile noch vorhanden sind, die erst durch den Verfallsprozess freigesetzt werden. Und genau das Gleiche passiert hier bei der Pflanze. Es ist also ein Prozess, der eine Befreiung des Seelischen aus dem Körperlichen bedeutet oder symbolisiert.
Okay, und dadurch, dass diese Stoffe dann quasi in einem anderen Aggregatzustand existieren.
Ja, noch darüber hinaus, sogar losgelöst aus den üblichen Aggregatzuständen. Man könnte sagen, was man manchmal in manchen Traditionen Äther nennt. Also eher sogar nicht mehr greifbar, ja, selbst mit einem Messgerät nicht. Aber vorhanden. Also die spürbaren Stoffe, die du noch riechen kannst, die molekular noch nachvollziehbar sind, das sind auch wichtige Stoffe für bestimmte Ebenen. Aber es gibt auch Bereiche, die sind so fein, so flüchtig, dass sie quasi nur in dem Moment, wo sie transformiert sind, ganz kurzfristig aufgenommen werden, aber in dir durchaus einen Impuls auslösen können.
Okay, das heißt also, wir kriegen dadurch einfach das Feuer transformiert quasi die Informationen in diesem, so kann man sich das vorstellen.
Ja.
Das Feuer
ja.
transformiert das quasi
ja.
und dann habe ich halt die Möglichkeit, das auf diese Art und Weise zu mir zu nehmen.
Du hast vorhin bei deiner Moderation ganz am Anfang ja auch von der Sonne gesprochen, von den Sonnenenergien. Da hast du ja die gleiche Qualität, wenn du so möchtest, diese gasförmige Qualität der Sonne, über die wir ja auch Informationen bekommen, wo das Feuer auf dieser viel größeren Ebene dann zu finden ist. Ne? Und Licht und das, was hier mit dem Räuchern in Verbindung kommt, sind eben einfach viele Ebenen auch, die uns kontaktieren und ansprechen. Das Riechen, aber auch das Sehen des Rauchs und eben auch diese Feuerqualität. Das hat sehr, sehr viele Ebenen, die berührt werden. Aber das Wichtigste, du hast es richtig gesagt, ist diese transformierende Qualität des Feuers, die etwas freisetzt aus der Pflanze, was sonst auch im Tee immer gefangen geblieben wäre, ja, nicht aufgeschlossen wird.
Okay. Und aufnehmen, also ich jetzt als der, der das Räuchern praktiziert, ich nehme diese Information dann auf, zum einen natürlich schon über meinen Geruchssinn, oder?
Auch.
Aber ich nehme mal an, dass gewisse Anteile dieser transformierten Information dann auf andere Rezeptoren stoßen, oder?
Absolut,
wie,
absolut,
ja?
Genau.
Ja, und auf welche?
Also du hast im Grunde genommen, wenn du dir diese Ebene des Aufnehmens über deine normalen Sinnesorgane vorstellst, dann hast du ja einen bestimmten Frequenzbereich, in dem du Informationen mitbekommst. Also jetzt beim Riechen haben wir eine erstaunliche Qualität. Wir können kleinste Molekülmengen bereits erahnen oder können sie aufnehmen. Aber es gibt auch Menschen, die beispielsweise Störungen haben und bestimmte Stoffe gar nicht riechen können. Und daran merkst du, wie relativ diese Schnittstelle quasi zur Aufnahme ist. Und das, was dort transportiert wird, ist weit größer als der Aspekt, den du herausriechen kannst oder den du auch mit anderen Sinnesorganen übernehmen kannst. Und dieser Bereich ist einfach, wenn du ihn dir physikalisch vorstellst, in einem anderen Frequenzbereich angesiedelt. Außer dem Bereich, was du erfahren kannst, benennen kannst, aber es ist trotzdem wirksam. So wie Strahlung in einem Raum wirksam sein kann für dich oder deine Gesundheit auch schaden kann, ohne dass du sie spürst, während du sie erfährst, ja? Und das ist hier genau das Gleiche. Du hast also eine Qualität, die aufgenommen wird über Rezeptoren, die unserer üblichen Aufmerksamkeit auch entzogen sind. Aber, ich habe es vorhin schon gesagt, das, was beim Räuchern passiert, das wirst du spüren. Du wirst ganz sicherlich merken, dass in dir Dinge in Gang kommen. Nicht unmittelbar, als hättest du eine Tablette genommen oder würdest irgendwie eine Spritze kriegen mit irgendeinem Opiat, aber du merkst, dass Dinge in Gang kommen und du kannst sie auf einmal sehr, sehr schnell auch dann aufs Räuchern zurückführen, wenn du ein bisschen experimentierst, weil eben die Qualität der Pflanze, die du ausgewählt hast, unterschiedlich ist. Es gibt Pflanzen, die sehr stark Energie freisetzen. Es gibt andere Pflanzen, die dich sehr zur Ruhe bringen. Und diese Qualitäten sind nicht auf physischen Auswirkungen auf dieser rein mechanischen Ebene zurückzuführen.
Okay, und ich meine, und viel genauer kann man das dann, nehme ich an, natürlich jetzt, oder zumindest kannst du das wahrscheinlich nicht ausführen, denn genau
Ja,
das
könnte
ist,
ich schon. Weißt du, das
ja.
Problem ist, umso genauer ich es sage, umso weniger stimmt es nachher, weil es alles natürlich Modelle sind. Also wenn ich dir jetzt etwas erkläre, kann ich irgendein Modell heranziehen und über bestimmte Synapsen sprechen. In Wirklichkeit werden wir in 5 Jahren wissen, dass das ganz anders ist, was da abläuft. Und das wird mir einfach zu sehr schon bewusst. Deswegen bin ich mit solchen Modellen immer sehr vorsichtig und bin lieber ein bisschen abstrakter und sage, wie das genau abläuft, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, es tut's, es ist spürbar und es ist eine Ebene, die die Information berührt und nicht die mechanische, nicht die materielle Ebene in erster Linie.
Und ich meine, ist es dann irgendwie von der Rezeption her zumindest vergleichbar mit Homöopathie, wo ja auch quasi die Essenz einer Information.
Ja, sehr vergleichbar. Die Grundidee ist sehr ähnlich und bei der Homöopathie hast du ja auch durch den Vorgang des Potenzierens oder man würde ihn auch verdünnen nennen können als Beobachter, indem man die Ursubstanz immer durch einen bestimmten Vorgang war immer weiter verdünnt, bis nachher kein Molekül mehr da ist, hast du die Parallele, was beim Räuchern passiert. Und jetzt kommt noch etwas hinzu bei der Homöopathie. Dort wird das homöopathische Mittel umso potenter, umso stärker diese Potenzierung bzw. die Verdünnung stattgefunden hat. Also umso weniger von der Materie übrig ist. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber bei einer C15 oder bei einer C16-Verdünnung ist ja sowieso nichts mehr da. Da könnte man ja aufhören. Es ist nichts mehr da materiell. Es wird trotzdem immer weiter verdünnt, weil auf einer anderen Ebene immer noch die Urinformation, wenn du so möchtest, das Göttliche oder das Wirkende immer noch vorhanden ist und immer mehr befreit wird von allem, was es verdeckt hat. So kann man sagen. Das ist sehr abgefahren. Ich kann dir es aber nur so sagen, weil es der Wahrheit am nächsten kommt.
Ja, ich reite da deshalb ein bisschen drauf herum, weil es gab ja jetzt wieder mal so einen Versuch, die Homöopathie zu widerlegen.
Ja, ich weiß.
Und wenn man sich diesen Versuch anschaut, dann der spottet wirklich jeder Beschreibung von Ignoranz,
Ja, natürlich.
weil man quasi eine Überdosis homöopathischer Mittel nehmen wollte. Jetzt, wenn man aber die Homöopathie verstanden hat oder zumindest akzeptiert hat, verstehen ist wirklich schwierig, aber wenn man akzeptiert hat, wie das Prinzip funktioniert, und zwar jetzt einfach empirisch nachweisbar, Millionen von Menschen können das bestätigen,
Natürlich.
ich inklusive, wenn man das also verstanden hat, dann basiert es ja eben nicht darauf, dass da eben mehr Stoffliches zu sich genommen wird, sondern wie du eben ausgeführt hast, eine viel höhere Verdünnung passiert und dann aber der Effekt gesteigert wird. Je höher das verdünnt ist, je weniger stofflich drinnen ist, desto stärker wirkt es. Und jetzt zu glauben, man könnte eine Überdosis nehmen, die ja wiederum auf der Idee der Stofflichkeit basiert, weil sonst gibt es, also Überdosis an Information, ja, puh, es ist glaube ich sehr unscharf definiert, zumindest jetzt in dem Bereich, ich meine in der Informatik vielleicht schon, aber du weißt, was ich meine. Also dieser ganze Versuch ist eigentlich wirklich ein Schmarrn gewesen und ein reiner Publicity-Gag
Natürlich,
kommt
ja.
mir vor. Oder vielleicht waren die Beteiligten wirklich der Meinung, dass sie so irgendwas beweisen können, aber ja, ganz seltsam. Und deshalb, ich glaube einfach, es gibt nämlich einen ganz berechtigten Kritikpunkt an der Homöopathie, natürlich jetzt auch an dem, über das wir jetzt sprechen, dass das schon irgendwie andockt, weil man eben nicht versteht, wie diese Informationsübertragung und somit der Heilvorgang, also wie die Übertragung stattfindet und der Heilvorgang dann irgendwie angestoßen wird, weil heilen tut man sich dann eh selber.
Aber das ist jetzt
Also
ganz
abgesehen
interessant,
davon.
dass du es gerade an der Stelle nochmal sagst. Das gilt aber auch für alle anderen Dinge, für alle anderen Aspekte. Auch wie heilt denn der Kamillentee meine Magenentzündung, ist nicht wirklich erklärbar. Natürlich kann jemand sagen, ja, da sind bestimmte Stoffe drin, Kamiole, und die haben die und die Wirkung. Aber all das sind einfach unsere Modelle, unsere Erklärungen. Das ist einfach unsere Art der Beschreibung. Aber es ist nicht wirklich die tatsächlich wirkende Ebene dahinter gemeint. Und das ist etwas, was man irgendwann, wenn man sich mit vielen Modellen beschäftigt hat, versteht, dass das Modell nicht der Wirklichkeit entspricht, sondern nur eine Beschreibung im besten Fall liefern kann. Und von daher ist das, was du jetzt eben sagst, absolut richtig auf dieser materiell-wissenschaftlichen Ebene. Aber in dem Moment, wo du deren Glaubwürdigkeit hinterfragst und sagst, das, was ihr mir hier mit Atomen erklärt und mit Spaltungen und mit Andocken von irgendwelchen elektromagnetischen Zuständen, das sind auch alles Modelle. Es sind alles Modelle, es sind Erklärungen, die klingen gut und können in einem kleinen, begrenzten Ausschnitt der Wirklichkeit nachgewiesen werden. Erweiterst du diesen Ausschnitt der Wirklichkeit, merkst du auf einmal, das stimmt so gar nicht, da tauchen ganz andere Stoffe auf einmal auf, da tauchen andere Bereiche auf und das kannst du ja überall in der Physik sehen und irgendwann endest du immer in Frequenzen und in Schwingungen, immer zwingend. Und da genau sind wir hier zu Hause und von daher ist es gar nicht so weit auseinander, nur dass man sich keinen Gefallen tut, wenn man die Wirklichkeit mit dem kleinen Ausschnitt erklärt, den man selber mit den eigenen Sinnen oder mit den erweiterten Sinnen mit irgendwelchen technischen Geräten erfahren kann. Es ist immer und bleibt immer nur ein Ausschnitt.
Ja, und ich meine, wie du eben gesagt hast, in Wirklichkeit können wir nicht einmal erklären, warum feste Stoffe eigentlich die Form behalten und nicht
Überhaupt
irgendwie
nicht.
über den
Können wir
Tisch
nicht
rennen.
erklären.
Ja? Warum der Tisch da vor mir jetzt wirklich
So ist
fest
es.
ist, oder wir können eigentlich nur Gase wirklich halbwegs gut beschreiben. Und ich meine, CERN zeigt ja auch, sobald wir uns darauf stürzen, herauszufinden, wo das letzte Geheimnis der Materie liegt, es ist wie ein endloses Spiel. Wir kommen immer tiefer und die Teilchenverhalten sind immer absurder.
Genauso ist es. Das hast
Aber
du schön gesagt.
aufgrund dieses Weltbildes, es ist nicht falsch, aber es stimmt nur auf einer ganz bestimmten Ebene.
So ist
Und es
es.
ignoriert sehr viel, meiner Meinung nach. Und aufgrund dieses Weltbildes und nur aufgrund dieses Weltbildes kann man dann sagen, ja, Homöopathie kann gar nicht gehen, deshalb kann das gar nicht gehen und ich nehme jetzt eine Überdosis und fall trotzdem nicht um und habe es dann bewiesen.
Also ich bin
Also.
der Meinung, in diesem Fall ist wirklich ganz klar für jeden Einzelnen der Aufruf, probier es aus, näher dich diesen Themen und auf einmal merkst du, dass du immer auch auf eine größere Wahrheit kommen wirst in diesem Zusammenhang, die dir an ganz vielen Stellen schon begegnet ist und die auf einmal die Dinge auch für dich verständlich macht, vielleicht, wenn du dich genügend damit beschäftigst. Und wenn das im Moment nicht dein Thema ist, dann lass es, aber probier es. Und das gilt fürs Räuchern auch. Und von daher nochmal bei all der Theorie, über die wir jetzt gesprochen haben, das Wichtigste ist wirklich das Ausprobieren und das Erfahren. Und der Beifuß passt im Moment wunderschön auch in unsere aktuelle, sich sehr stark verändernde Zeit, weil er Stabilität gibt, weil er eine Pflanze ist, die sehr gut zur Reinigung passt und die im Moment aber auch zu einer inneren Sammlung verhilft. Und von daher passt es gerade in diese Zeiten besonders gut rein. Und ja, von daher ist das so meine Favoritenpflanze. Aber du kannst gerne, wenn du möchtest, von mir noch zwei, drei weitere hören. Also ich habe noch zwei, drei weitere, auch gerne vier weitere oder fünf, die alle hier aus unserem Kulturkreis stammen und die genauso zum Räuchern sich eignen.
Oh ja, ich möchte noch auf einige eingehen. Ja, ich meine, was sind denn jetzt so außer den.
Okay, also den Beifuß haben wir genannt, ist ganz klar mein absoluter Favorit, wird auch häufig in der indianischen Kultur nur falsch übersetzt und aus dem Beifuß wird dann der Salbei teilweise durch eine Falschübersetzung. Also selbst in diesem Kulturkreis spielt er eine große Rolle und wir verbinden uns mit sehr, sehr altem Wissen und sehr, sehr alten Qualitäten. Das zweite Kraut, was ich empfehlen würde, ist das Eisenkraut. Und das Eisenkraut ist genauso ein altes schamanisches Kraut. Und das ist ein ideales Kraut, das man verwenden kann, wenn man mutlos ist, wenn man sich sehr schwach fühlt, wenn die Gefühle einen übermannen. Also das ist auch etwas, was im Moment sehr gut passen kann. Kann man auch in der Apotheke kaufen, Eisenkraut.
Okay.
Ja, das wäre mein zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp, den kann man auch ganz leicht im Supermarktregal im Grunde genommen sich beschaffen, nämlich Wacholderbeeren. Und Wacholderbeeren, da geht es also hier tatsächlich um die Beere und nicht um das Kraut, sind Repräsentanten für das, was man vielleicht mit festem Boden unter den Füßen und Stabilität und Stärke und Sicherheit am besten beschreiben kann. Man kann übrigens hervorragend natürlich diese Kräuter auch miteinander kombinieren. Ich würde um den Hörern einen unmittelbaren Nutzeffekt noch zu bieten, hergehen von diesen Kräutern, die ich genannt habe und die ich noch nennen werde, sich einfach ein paar zu beschaffen und erst einmal jedes einzelne Kraut für sich zu räuchern, um festzustellen, liegt mir das vom Geruch. Und wenn ich eins gar nicht mag, es zur Seite zu legen und dann erst später vielleicht auch Kräuter miteinander zu kombinieren, weil auch die Kombination eigene Qualitäten schafft. Also beispielsweise Wacholderbeeren und Beifuß, das wird sehr stark als Reinigungsrauch genommen, beispielsweise auch für rituelle Anwendungen oder bei Besetzungen und solchen Dingen. Also das hat eine sehr starke Schutzwirkung auch, die Wacholderbeere. Ja, und wenn du magst, machen wir noch zwei. Der Lebensbaum ist ein ganz besonders interessantes Rauchkraut, den hat man ja fast überall im Garten. Den kennst du ja, den Lebensbaum, die Thuja. Und bei der Thuja gibt es nur eines zu beachten, sie entwickelt ihre Qualitäten erst im Alter. Also es nützt nichts, wenn du jetzt eine Thuja im Garten hast, die 3, 4 oder 5 Jahre alt ist. Du brauchst einen Baum, der mindestens 30 Jahre alt ist. Und den findest du meistens auf Friedhöfen. Und es gilt natürlich generell, dass man sich den Pflanzen, gerade wenn man sie verräuchern möchte, mit Respekt nähert und nicht einfach irgendwas abschneidet, sondern wirklich sehr sorgsam an ein paar Stellen etwas wegnimmt, was dann auch wieder nachwachsen kann. Es ist generell etwas, was auch mit Respekt zu tun hat und an der Stelle beginnt das Ritual, wenn du so möchtest, des Räucherns. Und der Lebensbaum hat auch eine ganz hervorragende Qualität, die unglaublich gut zu unserer Zeit passt, denn er zeigt auf, was das Wesentliche ist. Man könnte sagen, es kommt auf den Lebenssinn und das, was hinter den Illusionen liegt, das wird durch den Lebensbaum sichtbar und erfahrbar. Eine sehr spirituelle Pflanze und hat natürlich auch eine ganz interessante Qualität. Ein Lebensbaum kann weit über 1000 Jahre alt werden. Man sagt, er kann bis 2000 Jahre alt werden. Meistens nimmt man ihn nicht wirklich wahr, weil er überall in den Gärten steht. Aber er hat eine ganz starke spirituelle Qualität. Und beim Lebensbaum kannst du noch gut sehen, wie man beispielsweise früher auch Qualitäten von Pflanzen gefunden hat oder sich den genähert hat. Und zwar gibt es die sogenannte Signaturenlehre. Das heißt, die Form von einer Pflanze zeigt schon ein bisschen, welche Qualität sie hat. Und der Lebensbaum hat diese lange, spitz ausgerichtete Form und zeigt einfach auch, wenn du so möchtest, schon ein Stück weit in das Himmlische, in das Spirituelle, wogegen es andere Pflanzen gibt, die sehr stark die Energie von oben sozusagen nach unten in den Boden hinein transformieren und eine ganz andere Form haben. Beispielsweise auch der Weihrauch. Ja, das sind so die Favoriten. Wenn vielleicht noch was aus der Küche, der Lorbeer, ein ganz tolles Kraut, weil er einfach auch ein sehr visionäres Kraut ist. Man kann wirklich sagen, dass er sinneerweiternd ist und sich hervorragend eignet, wenn man beispielsweise Meditation machen möchte. Ist Lorbeer hervorragend geeignet.
Ist es eigentlich, macht es großen Unterschied, wo diese Pflanze jetzt gewachsen ist? Ich meine, jemand fragt zum Beispiel Thuja vom Friedhof. Ne?
Ja, der Friedhof ist ja eigentlich kein schlechter Ort. Der Friedhof ist in unserem Kulturkreis etwas, wovor wir uns Angst haben, weil der Tod so ausgelagert ist. Aber der Friedhof ist ja ein sehr spiritueller Ort der Transformation und Wandlung. Also hier, das sind jetzt keine so schönen Themen, aber sie sind natürlich auf der anderen Seite sehr fundamental. Die Übersetzung des Wortes Sarg heißt eigentlich Fleischfresser in der Übersetzung und bedeutet nichts anderes, dass das, was eben das Göttliche noch gefangen hält, weggeht, Transformation stattfindet und auch auf dieser Ebene dann Befreiung erreicht wird. Also der kann durchaus am Friedhof stehen. Wenn man selber gar kein Verhältnis dazu hat und irgendwo weiß, wo eine sehr schöne Thuja wächst, klar kann man überall woanders hingehen, aber man findet sie eben besonders auf Friedhöfen. Aber, nochmal auf deine Frage zurück, spielt es eine Rolle, wo die Pflanze wächst? Ja, und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen. Also es spielt zum Beispiel eine große Rolle, ob eine Pflanze alleine steht. Weil wenn eine Pflanze alleine steht, dann braucht sie nicht so sehr starke ätherische Qualitäten zu entwickeln, die beispielsweise auch geeignet sind, um anderen Pflanzen klarzumachen, Achtung, an der Stelle wachse ich. Die Pflanze teilt sich auch über Duftstoffe und über ätherische Qualitäten anderen Pflanzen mit. Eine Pflanze, die sehr zwischen anderen Pflanzen steht, muss viel stärker sozusagen um ihren Raum kämpfen, als eine Pflanze, die völlig frei ist. Eine Pflanze, die sehr hoch im Gebirge wächst, hat andere Qualitäten als eine, die sehr gut versorgt, im Grunde genommen immer mit Wasser und Düngemitteln sich um nichts kümmern muss, wenn du so willst. Also hier können Pflanzen, je nachdem, wo sie stehen, auch sehr stark sein oder weniger stark sein.
Was ist eigentlich mit psychoaktiven Substanzen? Ich meine, ist es denn, sind das jetzt psychoaktive Substanzen da auch irgendwie beteiligt? Sind manche dieser Räucherpflanzen auch psychoaktiv in irgendeiner Art? Und wie schaut es denn da aus?
Also der Lorbeer ist da ein gutes Beispiel, über den haben wir gerade gesprochen. Er ist sicherlich nicht in dem Maße psychoaktiv, wie wir es auf der messbaren Ebene bei anderen Darreichungsformen haben. Das gilt für alle Pflanzen. Also beim Räuchern ist einfach eine sehr sanfte Aufnahme vorhanden. Aber im Grunde genommen, Timothy Leary hat mal gesagt, alles ist psychoaktiv, was du aufnimmst, auch eine Pizza oder was auch immer, nur nicht so stark wie andere Stoffe, aber es wird von in deinem Magen, wenn du so möchtest, transformiert, wird umgewandelt, wird teilweise natürlich zur Energieversorgung, aber eben auch zur Erneuerung von Zellen herangezogen und hat von daher immer eigene Qualitäten. Aber ich will das nicht auf diese Ebene reduzieren. Es gibt stark wirkende, auch psychoaktive Räucherstoffe, es gibt bestimmte Pilze, es gibt bestimmte Giftstoffe, die beispielsweise sehr stark auch erlebt werden können. Aber das hat nichts mit dem transformierenden Räuchern zu tun. Das transformierende Räuchern ist eine sanftere Ebene, die in dem Prozess der Entwicklung und eigenen Veränderung einwirkt und es stimuliert. Und nicht so sehr auf der Ebene des Erlebens.
Räuchern wird ja auch immer sehr stark mit dem Orient in Verbindung gebracht. Du weißt schon, was ich jetzt hinaus möchte, denn dort wird gerade transformiert, was das Zeug hält sozusagen. Ob mit oder ohne Räuchern sei jetzt mal dahingestellt, aber kurz möchte ich auch, ich weiß ja, die Seite Extravagant, weil das auch jemand im Chat gefragt hat, die ist ja jetzt geschlossen, aber du beschäftigst dich ja dennoch natürlich noch immer mit der Außenwelt.
Natürlich.
Und warum ist eigentlich Extravagant geschlossen worden? War das überholt, das Konzept?
Ja, im Moment ist sehr viel im Wandel und diese Auswirkungen sind auf ganz vielen Ebenen sozusagen nicht nur für mich spürbar, sondern hinterlassen auch Auswirkungen. Es wird also eine neue Form eines neuen Podcasts geben, ein neues Format geben. Und dieses Format soll wirklich komplett losgelöst von dem alten Extravagant in Gang gesetzt werden. Und dazu wird es in Kürze auch einige Infos geben für all diejenigen, die sich eingetragen haben.
Okay, und nun gut, jetzt schauen wir ins Äußere.
Vielleicht bevor wir ins Äußere schauen und du den eleganten Schwung nach in den Orient vollziehst, ich habe noch eine Pflanze, die ich gerne nennen möchte.
Ja.
Und zwar ist das Rosmarin. Rosmarin ist nämlich auch eine ganz tolle Pflanze, die ich unbedingt benannt haben möchte. Ist eine sehr, sehr aktivierende Pflanze, hat sehr, sehr viel Feuer, ist sehr nervenanregend. Du kannst sagen, der Beifuß zum Beispiel ist sehr beruhigend, aber Rosmarin ist sehr anregend, hat sehr viel Wärme, bringt auch das Herz in Gang, herzwärmend und ist vor allen Dingen etwas, wenn man ein bisschen kraftlos ist und wenn man blockierte Bereiche hat, dann kann man sehr, sehr schön mit Rosmarin arbeiten. Ich würde aber jedem Einzelnen hier abschließend empfehlen, geh langsam vor, such dir einen Stoff aus, experimentiere ein bisschen, gib dem Ding etwas Zeit und ich sage es nochmal, du kannst nicht räuchern, ohne dass was in Gang kommt. Es kommt eine ganze Menge auf diese Art und Weise, auf einer ganz ursprünglichen Ebene in Gang und das wirst du spüren.
Kurz bleiben wir jetzt doch noch bei den verschiedenen Arten des Räucherns. Jemand meint da Ultraschallvernebelung von 100%ig reinen Naturräucherpflanzen. Ist das auch, fällt das auch unter Räuchern oder da fehlt ja eigentlich das Feuer? Ne?
Ja, da fehlt, genauso ist es. Also wenn du das mehr auf der alchemistischen Ebene betrachtest und nicht so sehr auf der physikalischen, modernen, wissenschaftlichen, dann ist genau dieser Aspekt derjenige, der fehlt und Feuer ist einfach der Transformator, wenn du so möchtest, die stärkste, die unmittelbarste Transformation und von daher ist es einfach etwas anderes, was passiert. Das kann sicher sehr wirksam sein in einer bestimmten Ebene, aber es ist was anderes.
Okay, jetzt einmal kurz einen Blick in den Orient. Also ja, in Ägypten, da sind wieder einmal Artefakte aus dem Museum gestohlen worden. Es sind jetzt Proteste in ganz Arabien. Also heute, kurz bevor ich dahergegangen bin, ins Studio. Al Jazeera war voll damit. Also Irak-Demonstrationen, teilweise auch mit Ausschreitungen im Jemen, Saudi-Arabien, natürlich Libyen, ein völliges Chaos. Was sagst du denn jetzt eigentlich zu dieser Groteske dort? Also ich möchte jetzt gar nicht auf diesen Herrn Al-Gaddafi eingehen. Puh. Aber was sagst du zu dem Ganzen?
Ja, es sind die Veränderungen, die jetzt auf allen Ebenen eben sichtbar werden, im Kleinen, im Sinne von kleinen Skandalen, die wir überall sehen können, von der Fleischindustrie bis zur gefälschten Doktorarbeit, die aber natürlich auch im ganz großen Stil zu betrachten ist auf der Ebene, auf der menschlichen Ebene, jetzt beispielsweise dort in diesen Ländern, wo einfach diese Form von Kontrolle und Unterdrückung nicht mehr in dem Maße funktioniert. Und das passiert, wie wir sehen können, wirklich in Form eines Flächenbrandes. In Wirklichkeit aber ist es so, man könnte sagen, der hundertste Affe, der erwacht im morphogenetischen Feld, wo die Dinge dann ganz schnell auf unterschiedlichsten Aspekten spürbar und sichtbar werden. Und jetzt kannst du auch, wenn du es aus der Ebene der Vernetzung betrachtest, sehen, wie auch diese Vernetzung, ähnlich wie bei den Nervenzellen, jetzt dazu führt, dass die Zellen miteinander Informationen austauschen und Facebook, Twitter und all diese Dienste spielen eine große Rolle in diesem Zusammenhang und sind sehr symbolisch. Viele Menschen befürchten beispielsweise, dass diese ganzen Verbindungen ausspioniert werden können, dass man es missbraucht und dass man kontrolliert wird. Natürlich passiert das, genauso wie das Internet in den Anfangszeiten sicherlich einen ganz wesentlichen Aspekt hatte, als Kontrollmedium zu wirken. Aber auf einmal merkt man, diese Dinge verändern sich und so verändert sich auch das dort. Und ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, es kommt jetzt eine neue Form von Demokratie und es wird sich in neuen politischen Stabilitäten dann dort nach westlichem Vorbild organisieren. Nein, es kommt eine grundsätzliche Veränderung in Gang und die hört nicht im Orient auf, sondern die können wir im Griechenland schon sehen, die gibt es in China, die gibt es auch in Zentralafrika und die wird es bald in Frankreich geben und die wird es in Spanien geben und die gibt es überall und es kommt unheimlich viel in Gang.
Was glaubst du, kommt da in Gang? Ich meine, also du glaubst jetzt, das glaube ich auch nicht wirklich, dass, nicht, dass es da einfach nur um mehr Demokratie und Freiheit geht.
Nein, nein, nein.
Natürlich, aber glaubst du, dass sich da wirklich qualitativ was ändert und dass vielleicht ja, die Demokratie in der Form, in der wir sie betreiben, wohlgemerkt, doch nicht ganz der Weisheit letzter Schluss ist? Glaubst du, dass
Da bin
das...
ich ganz sicher, was du gesagt hast. Es ist diese Form von Demokratie, wie wir sie betreiben, ganz sicher nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Im Gegenteil. Und das ist auch sicherlich nicht das, wo es hinführt. Ich glaube nicht, dass die Dinge jetzt kontrolliert in eine Richtung führen, die man beschreiben kann, sondern dass sie sich stellvertretend stehen für eine Veränderung und für ein verändertes Bewusstsein und ein Gefühl der Freiheit, das in den Menschen ganz, ganz stark einfach auch nach Ausdruck ruft und immer mehr Menschen auch bewusst macht, dass wir in einem System der Unterdrückung leben an ganz vielen Stellen. Natürlich wir sehr viel komfortabler hier als die Menschen irgendwo in Afrika, gar keine Frage. Aber auf bestimmten Ebenen gibt es sehr viel Parallelen und diese Wut und diese Zorn und dieses Ende der Kontrolle an ganz vielen Stellen ist das, was jetzt seine Schatten vorauswirft.
Ja, der Ausgang ist glaube ich, sehr ungewiss. Also wo glaubst du, geht denn das jetzt hin? Ich meine, du hast gerade angedeutet, ja, es wird wahrscheinlich neue Formen des Zusammenlebens
Ja,
werden entstehen. Aber
sicherlich.
kannst du es irgendwie genauer beschreiben, was du
Also
dir
wir
darunter
haben ja,
vorstellst?
ich kann dir ein paar Hinweise geben. In unserem ganzen System, in dem wir uns jetzt hier befinden, und dann nehmen wir, ich glaube, sinnvollerweise besser Europa als Beispiel her als Afrika, weil uns das einfach vertrauter ist, kannst du einfach sehen, dass die Entscheidungen immer weiter entfernt werden von demjenigen, der von diesen Entscheidungen betroffen ist. Also es wird irgendwo in Belgien, in Brüssel, in einem Land, das keine eigene Regierung hat, übrigens bei der Gelegenheit, schon seit fast einem Jahr inzwischen, in einem Land wird etwas entschieden, was dann hier die deutschen Bauern betrifft, was für Kartoffeln sie anbauen dürfen und was passieren soll. Es wird immer mehr Kontrolle auf eine auf eine zentralisierte Art in Gang gesetzt, die allen eigenem Verständnis widerspricht und uns immer mehr abtrennt von einer natürlichen Ordnung. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass es eben auch Pflanzen nicht mehr zu kaufen gibt. Und genau das wird uns ja immer mehr vermittelt, dass wir Kontrolle brauchen, dass die Chemie sicher und die Natur gefährlich, dass die Organisation durch Regierung Freiheit bringt und unsere eigene Qualität, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, unsicher ist. Und diese Art der Entfremdung, das ist meine Überschrift dafür, diese Art der Entfremdung wird einfach an dieser Stelle jetzt nicht mehr geglaubt. Sie funktioniert nicht und führt wieder sehr viel stärker, wirft uns zurück und bringt uns damit, unsere eigenen Qualitäten zu vertrauen, unsere eigenen Qualitäten zu entwickeln und nicht uns auf diese Art und Weise fremdbestimmen zu lassen. Wozu das führt in der äußerlichen Form, also wie das dann nachher, in was das mündet, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, in ganz andere Formen, als wir sie jetzt heranziehen können. Es wird keine Form sein, die vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt in den letzten 100 oder 200 Jahren erlebt haben und heranziehen können. Weder ein kommunistisches, noch ein demokratisches, noch ein sozialistisches System wird es sein, da bin ich ganz sicher.
Das ist aber schon spannend, dass also seit, keine Ahnung, Jahrzehnten manche auf und ab hüpfen und sagen, 2012 kommt die Transformation und die Sonne ist wahrscheinlich da irgendwie beteiligt. Gut, das ist jetzt ein bisschen neuer vielleicht. Und dann kurz nach, oder eigentlich genau in der Zeit, wo die erste größere Solareruption dieses Zyklus passiert, Nummer 24, glaube ich, ist es. Ich muss wirklich sagen, ich habe ja doch sehr viel immer von der arabischen Welt mitbekommen und sehr viel auch, also ich habe auch mit meinen Eltern einmal 2 Jahre in den Emiraten gewohnt, dass ich noch in die Volksschule gegangen bin, in den Vereinigten Arabischen Emiraten nämlich, wo es bislang noch relativ ruhig ist. Aber ich habe natürlich, ich war im Irak auch zu Besuch als Teenager bei meinen Verwandten etc. Ich habe ein bisschen mitbekommen, wie die Mentalität ist. Ja? Also und man ist eigentlich sehr obrigkeits gläubig, glaube ich, im Orient. Man möchte irgendwie sein, eigentlich möchte man einfach seine Ruhe haben von der Obrigkeit und möchte sie, solange das irgendwie läuft, im Prinzip schert sich keiner drum. Es ist ja nicht so wie bei uns, glaube ich, dass da diese Angst immer davor ist, sondern man möchte einfach in Ruhe gelassen werden, eigentlich, und schaut, dass man sich irgendwie möglichst gut arrangiert. Das ist so mein Eindruck, ja.
Ja, das
In
kann ich
jedem
total
Fall,
nachvollziehen.
ja, in jedem Fall, dass also so ein Aufstand passiert, ist. Ich war wirklich geschockt. Ich bin so da gesessen und habe mir so die Bilder angeschaut auf Al Jazeera etc., CNN und war wirklich, ich habe das nicht einordnen können. Und ich finde es wirklich spannend, muss ich sagen, dass das tatsächlich jetzt also eine nette Koinzidenz hat.
Ja.
Und auf das möchte ich auch noch kurz zu sprechen gekommen. Die Sonne ist ja jetzt wieder aktiv. Ich meine, als erstes, vielleicht glaubst du, dass da eine Verbindung sein kann, existiert, oder ist das einfach nur
Absolut,
völlig
absolut.
zufällig?
Für mich ist es zweifellos so.
Aha.
Denn in letzter Konsequenz ist die Sonne natürlich ganz wesentlich für all das, was hier auf der Erde passiert, wenn du so möchtest. Einmal auf der rein physikalischen Ebene kannst du das an vielen Stellen eben natürlich erklären. Würden keine Pflanzen wachsen, es würde all das nicht funktionieren, was wir brauchen, um unser Leben in dieser Form eben führen zu können. Und dann haben wir natürlich einen Austausch, der, wenn du so möchtest, aus der esoterischen Betrachtungsweise herauskommt, dass wir miteinander verbunden sind und natürlich eben ein Teil des Ganzen sind. Und die Sonne ist ein sehr, sehr starker, ein sehr energetischer, ein auswirkungsreicher, wenn du so möchtest, Planet, der für uns auf allen Ebenen eine starke Bedeutung hat. Und natürlich in Kombination mit dem Maya-Kalender ganz besonders. Und du hast es richtig gesagt, die Sonnenaktivität war ja vor 2 Wochen am Wochenende auf einem unglaublichen Zenit, beziehungsweise gab sehr, sehr starke Eruptionen und diese Eruptionen haben wirklich genau zeitgleich gepasst zu dieser Entwicklung und wir werden in der Zukunft sicherlich noch sehr viel stärkere Sonnenaktivitäten sehen und interessanterweise so seit 6 Wochen, 8 Wochen gibt es wirklich im Wochenturnus Spezialsendungen, auch beispielsweise bei NTV über die Sonne und wie gefährlich sie ist und warum da zu rechnen ist. Und diese Art von Sendungen laufen im Moment in den USA auch rund um die Uhr. Es werden die Leute sehr, sehr stark auf die Gefahr hingewiesen. Und es scheint also die Bedeutung dieser Sonnenaktivitäten jetzt auch in den Mainstream-Medien angekommen zu sein. Nur wird sie dort wie üblich ja auf den Kopf gestellt an vielen Stellen. Denn in Wirklichkeit ist das, was dort kommt, aus meiner Sicht genau das, was jetzt kommen muss und bringt die Dinge in Gang und beschleunigt alles. Es ist eine Art Katalysator, wenn du so möchtest.
Ja, ich meine, das Maximum ist ja erst Ende 2012, Anfang 2013, auch sehr interessant, die Koinzidenz mit diesem Datum, aber die Frage ist natürlich, warum ist das 2001? Ich meine, es ist ja alle 11 Jahre sind wir in so einem Maximum und wir haben vor 11 Jahren hatten wir, oder vor 10 Jahren jetzt, wir sind ja noch nicht genau beim Maximum, hatten wir auch ziemliche Eruptionen, aber natürlich nicht solche Revolutionen, aber man kann schon dann wieder mit Statistik zeigen, dass, ich meine, vor 10 Jahren ist es doch auch ziemlich rund gegangen. Ne? Naja, es ist jedenfalls eine spannende Koinzidenz und auf jeden Fall auf der physischen Ebene werden wir die Sonne zu spüren bekommen. Ob wir sie dann auf der psychischen Ebene auch noch in dem Maß mitkriegen.
Also es gibt ja dazu von dem Dr. Bröers, der hat das im Grunde genommen sehr schön aufgegriffen, eine ganze Reihe von Studien, die wirklich auch über lange, lange, lange Zeiträume auch den Zusammenhang von Sonnenaktivitäten und beispielsweise Einweisungen, Selbsteinweisungen in die Psychiatrie aufzeigen.
Ja,
Das heißt also, es gibt solche Zusammenhänge, du kannst auch bestimmte Revolutionen oder bestimmte Bewegungen auf ganz großer Ebene in Zusammenhang bringen mit den Sonnenaktivitäten. Da gibt es sicherlich Zusammenhänge. Jetzt kommt nur die Frage, ist es sozusagen so, dass die Sonne die Wirkung ist, die sozusagen die Ursache ist, die sich dann hier auswirkt, oder ist es eher so, was ich glaube, dass es eine Analogie ist, dass das eine mit dem anderen gleichzeitig quasi geschieht, aber nicht einander bedingt, sondern Ausdruck der gleichen Energie ist. Das ist ein Unterschied. Wir haben häufig die Vorstellung, dass wir wirklich auf der einen Seite die Ursache haben und auf der anderen Seite die Auswirkung. Aber wenn man die Dinge weiter hinterfragt, dann lässt sich meistens feststellen, dass das nicht wirklich die Ursache ist, sondern dass vor der Ursache viele weitere Ursachen zu finden sind, die vorher quasi die Ursache oder die ursächliche Auswirkung in Gang gesetzt haben. Und wenn ich diese Kette weiterverfolge, merke ich, dass ich irgendwann in der Genetik ankomme oder im Urknall. Und von daher diese Vorstellung sehr simpel ist. Ich glaube eher an die Analogie. Alles verändert sich im Moment. Die Veränderung kannst du auf der Sonne sehen, du kannst sie aber auch sehen in der politischen Partei, im Nachbarort, du kannst sie aber auch sehen in dem politischen Weltgeschehen und du kannst sie auch auf der Ebene der Erdbeben und der Wetterveränderung sehen. Es sind Veränderungen, die du überall in allen Bereichen sehen kannst und die du auch in dir selber spüren kannst.
Nein, ich meine, Dieter Bröss war natürlich auch auf dieser Sendung schon zweimal zu Gast. Und er hat tatsächlich Zugang zu recht interessanten Studien, die dann eben darauf hinweisen, dass wir offenbar sehr wohl auch psychisch beeinträchtigt werden von unserem großen glühenden Ballen in der Mitte unseres Sonnensystems. Aber okay, kommen wir jetzt. Sonne, Feuer ist jetzt wieder eine schöne Überleitung zurück zum Räuchern, zur transformierenden Wirkung des Rauchs, des Feuers zuerst einmal und dann des Rauchs, der dadurch entsteht. Du machst du das eigentlich auch mit, wenn du mit Klienten arbeitest, das Räuchern, oder machst du das nur privat, oder wie ist denn das eigentlich?
Also ich privat räuchere durchaus häufig, aber auch nicht jeden Tag. Und es gibt auch mal eine Woche, in der ich gar nicht räuchere, aber ich räuchere eigentlich schon sehr regelmäßig, experimentiere auch und setze auch das Räuchern sehr speziell für bestimmte Themen ein. Bei Seminaren beispielsweise gibt es immer wieder Aspekte oder Stunden, in denen das Räuchern auch eine Rolle spielt, weil ich einfach versuche, den einen oder anderen an das Thema heranzuführen. Es gibt aber natürlich auch tatsächlich bestimmte Bereiche, die ich ganz losgelöst von irgendwelchen nicht greifbaren Einflüssen halten möchte, wo ich sage, ich möchte ganz bewusst das Räuchern nicht einsetzen, damit dort nicht der Eindruck erweckt, es soll hier auf irgendeiner Ebene etwas im Hintergrund geschehen, was dem einen oder anderen dann vielleicht auch Angst macht. Also ich möchte bei manchen Themen einfach eine sehr klare Richtung haben und möchte dann auch gar nicht den Eindruck erwecken, dass hier irgendwie mit irgendwelchen Tricks gearbeitet wird. Ja, der hat geräuchert, dann ist dort irgendwas passiert. Von daher ist das Räuchern etwas, was man sehr stark in der eigenen Kommunikation mit der Pflanze erfahren kann. Und wie ich habe vorhin gesagt, es löst immer was aus und von daher ist es auch eine gute Idee, wirklich alleine sich der Pflanze mal zu nähern und zu gucken, was passiert da, in sich reinzuhorchen. Und manchmal kann man das sehr schnell erfahren.
Wenn du sagst, es passiert immer etwas beim Räuchern, erzähl doch mal ein paar Erlebnisse aus.
Ja, ich kann dir ein Beispiel sagen, als wir die Wahl hatten, die Bundestagswahl, als die Frau Merkel dann nochmal gewählt worden. Wann war das? 2008 oder 2000? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 2008. Wie auch immer, also zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, habe ich das Räuchern auch im Extravagant mit einem Spezialbeitrag angesprochen. Ich glaube sogar damals mehr oder weniger das erste Mal etwas ausführlicher. Und habe gesagt, lasst uns doch mal gemeinsam räuchern gegen allerlei Gewürm und Pestilenz. Und habe auch noch so ein Räucherrezept mit Beifuß und mit Wacholderbeeren dort reingestellt. Und es waren viele, für die das sehr exotisch war und die den Extravagant eher als Beobachter in äußerlichen Geschehnissen, im wirtschaftlichen Bereich, im Geldwesen empfunden hatten und mir dann auch geschrieben haben über die Kommentarfunktion, ja, ich weiß nicht so recht, ich werde es mal ausprobieren. Und ja, ich habe dann wirklich in der nächsten Zeit dann eine ganze Reihe von sehr persönlichen E-Mails bekommen, die beschrieben haben oder in denen beschrieben worden ist, was dort für Dinge in Gang gesetzt worden sind. Und das sind manchmal sehr nebulöse Gefühle, die sich dort einfach lösen, Blockaden teilweise lösen, manchmal ganz konkrete Dinge, die aber auch passieren, die man durchaus auch mit dem Verstand beobachten kann, also viel greifbarer sind, die aber in Gang kommen. Man spürt es und könnte natürlich jetzt hergehen und sagen, ja gut, das kann auch Zufall sein, das muss nicht am Räuchern liegen, aber diese kritischen oder sagen wir einfach mal nicht unbedingt Räucherfanatiker oder Räucherfans, die das gemacht haben sehr stark den Eindruck gehabt, dass das Räuchern damit im Zusammenhang steht. Und meine Erfahrung ist es auch. Also ich habe in meinem Umfeld sehr viele Leute, die danach sehr starke Veränderungen festgestellt haben, einmal in äußerlichen Vorgängen, dass bestimmte Dinge sich dann gelöst haben. Auf einmal hat sich etwas, was vorher sehr festgefahren war, von alleine gelöst oder auch im innerlichen Erfahren erlebt haben, dass dort vieles in Gang kommt beim Räuchern.
Jetzt sagst du, ihr habt gegen Gewürm und Pestilenz geräuchert. Kannst du das irgendwie, was bedeutet das?
Ja, Gewürm und Pestilenz ist natürlich eine Begrifflichkeit, an die wir heute, ja, was soll Gewürm sein? Damals im Mittelalter oder in Zeiten, in denen man diese Begrifflichkeiten benutzt hat, meinte man einfach schlechte Einflüsse. Und es hat also etwas mit Reinigung zu tun und es hat auch etwas mit, man könnte sagen, niedrigen Schwingungen und Entitäten auch zu tun, wenn man das auf dieser Ebene sehen möchte. Man kann aber auch einfach von blockierten Energien sprechen. Und
Okay.
das hat damit zu tun und damals, als man diesen ganzen Dingen noch etwas näher war und es ein Teil des eigenen Weltbildes auch war, dass es diese Kräfte gibt, wurde das eben so bezeichnet. Und man hat eben an dieser Stelle auch beispielsweise mit Beifuß und mit Wacholderbeeren geräuchert.
Und
Reinfahren eignet sich dann noch sehr gut dazu,
ja.
passt auch wunderbar.
Also du kannst jetzt natürlich nicht auf irgendwelche Details eingehen, aber du sagst also, du hast sehr viele Mails bekommen, wo bei den Leuten tatsächlich dann was in Gang gesetzt wurde. Kannst du ein bisschen was erzählen, was heißt in Gang
In
gesetzt?
Gang gesetzt, dass sehr starke Gefühle und Emotionen teilweise nach oben gekommen sind, dass sehr, sehr starke Prozesse auch teilweise körperlich erfahren werden. Es kann durchaus sein, dass du Verspannungen sehr, sehr stark, sehr kurz spürst. Es können sich genauso Verspannungen lösen. Also es kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen ablaufen, aber du spürst nicht beim Räuchern im Sinne von Wirkung und Ursache, also jetzt ich rieche und merkst schon, jetzt passiert was, sondern auf einer feineren Ebene, dass auf einmal in mir was in Gang kommt. Und manchmal sagt man, ach, ich habe geräuchert. Und dann kommen dir diese Dinge tatsächlich in diesem Zusammenhang, werden sehr klar. Und du kannst auch feststellen, dass die Qualität der Pflanze sehr häufig genau passt zu dem, was in Gang kommt. Also ich habe eben von Rosmarin beispielsweise gesprochen. Rosmarin hat eben sehr, sehr starke Wirkung in blockierte Bereiche hineinbringt, hat sehr viel Feuer. Es ist also sehr gut möglich, dass du auch zu schwitzen beginnst, dass du das sehr stark körperlich erfährst. Hitzewallungen, das haben im Moment sowieso sehr viele Leute. Andererseits haben im Moment viele Menschen Nervenüberreizung. Da ist der Beifuß sehr angenehm und bringt einen zur Ruhe. Du kannst hervorragend zum Beispiel im Schlafzimmer mit Beifuß räuchern und wirst wahrscheinlich sehr viel besser schlafen können.
Ich meine, ein, glaube ich, jetzt jemand gerade auch das Rauchen da irgendwie erwähnt hat im Chat. Ein Kraut, das ja ständig geräuchert wird, natürlich inzwischen in öffentlichen Räumen immer weniger, aber doch, ist Tabak. Was tut denn der eigentlich? Ich meine, was bewirkt denn Tabak, wenn man ihn räuchert?
Tabak hat eine ganz interessante eigene Nachtschattengewächs.
Okay.
Schon mal ganz interessant. Und der Tabak hat auch eine gute und hohe Qualität und wird auch im Schamanismus auch eingesetzt. Also zum Beispiel die Indianer, wenn die irgendwelche Pflanzen nehmen oder etwas aus der Natur nehmen, schenken beispielsweise sehr oft Tabak, hinterlassen dann Tabak als Ausgleich. Also Tabak ist hoch angesehen. Der Tabak, der aber industriell verarbeitet wird, hat natürlich unglaublich viele Zusätze. Ich habe mal davon gelesen, dass es über 200 chemische Zusätze gibt. Es gibt ja noch diesen Spirit, Natural Spirit oder so ähnlich heißt er, diesen, mit dem Indianer da drauf, an dem sollen sehr wenig Zusätze sein. Also von daher ist der Tabak, der verräuchert und geraucht wird, nicht unbedingt der Tabak, der der eigentlichen Qualität der Pflanze entspricht. Man kann wirklich sagen, dass der Tabak auch eine Pflanze ist, die an ganz vielen Stellen gekidnappt ist in seiner eigenen Qualität. Das kannst du an vielen anderen Bereichen auch sehen. Also du kannst dir heute ein Kombucha-Getränk kaufen. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Qualität des Kombucha-Pilzes zu tun.
Aber was ist denn jetzt die Qualität des Tabaks?
Ja,
Und
der
jetzt gehen wir mal
Tabak.
davon aus, Naturtabak, also das hat sich
Ach
hier
so,
schon
du meinst jetzt
ziemlich.
also
Ja?
von seiner grundsätzlichen Qualität. Tabak ist auch eine Pflanze, die sich sehr stark mit anderen Ebenen in Verbindung bringen kann. Also auch eine Reisepflanze, auch eine schamanistische Pflanze, die geeignet ist, dich mit anderen Ebenen oder mit anderen Frequenzen oder wenn du so möchtest, auch mit anderen Wesen in Kontakt zu bringen. Da liegt eine der wesentlichen Qualitäten des Tabaks in seiner ursprünglichen Form. Das Problem ist nur, wenn du mit einer Pflanze ständig umgehst, in einer unbewussten Form, dann ist diese Pflanze für dich in ihrer spirituellen Qualität meistens nicht mehr erreichbar. Also ich will damit sagen, jemand, der ständig Alkohol trinkt, kann in einem Alkoholritual, das ein Schamane einmal im Jahr durchführt, mit diesem Stoff nichts mehr anfangen. Genau dasselbe gilt auch für bestimmte Pflanzen. Also jemand, der sehr stark ständig raucht und das konsumiert, ohne es bewusst zu tun in diesem Kontext, für den ist aus meiner Sicht die Tabakpflanze nicht mehr ideal geeignet, weil sie einfach wirklich auf so einem Konsumlevel ist. Sei denn, man macht eine wirkliche größere Pause dann dazwischen.
Also Tabak hilft, Verbindung mit anderen Wesenheiten herzustellen, sagst du?
Ja, auch im Schamanismus hauptsächlich.
Aber
Das ist
was
ja
ist eigentlich,
eine
wenn man in.
Pflanze, die ja im Grunde genommen auch Zugang öffnet zu anderen Welten. Ich bin kein Tabakanwender, von daher kann ich dir zum Tabak wenig sagen. Also ich bin weder Raucher, noch verwende ich den Tabak sehr stark, weil ich für das, was ich tue, den Tabak nicht verwende.
Stichwort Rauchen, ich meine. Wirkt Räuchern auch, wenn man wenn man diesen Rauch inhaliert? Ich meine, muss man ihn bis zu einem gewissen Grad, muss man ihn ja inhalieren,
Du
oder?
inhalierst ihn automatisch, das was durch Atmung passiert und hier kommt eine ganz wichtige Verbindung zum Räuchern zustande. Das ist die Verbindung vom Atmen zum Räuchern. Atmen heißt Austausch in letzter Konsequenz. Es ist das, was uns am intensivsten miteinander verbindet. Du teilst den gleichen Sauerstoff und die gleiche Luft und an dieser Stelle ist sozusagen die Lunge das größte Organ zum Austausch. Und das passiert beim Räuchern natürlich auch. Aber du musst nicht beim Räuchern den Rauch auf der physischen Ebene so stark aufnehmen, dann sind wir wieder mehr auf dieser Wirkebene, sondern das passiert ganz einfach durch wirklich auch ganz kleinste Anteile, die viel stärker stellvertretend für die eigentliche Qualität der Pflanze stehen. Noch ein Hinweis, wenn du jetzt vom Rauchen aber sprichst, das gehört irgendwie noch dazu. In anderen Zeiten oder in früheren Zeiten hat man ja auch sehr viele andere Stoffe geraucht und nicht nur Tabak. Sondern es ist beispielsweise Waldmeister geraucht worden in Kombination mit Himbeerblättern und beispielsweise auch mit kleinem Habichtskraut. Das sind alles alte klassische Rauchkräuter, die früher in den Pfeifen Verwendung gefunden haben. Und natürlich Hanf, ganz klar. Also es ist ein weites Feld und wir sind heute sehr, sehr stark auf das Tabakrauchen reduziert. Und Tabak hat in seiner spirituellen Qualität auch eine Nebenwirkung, die hat etwas sehr stark mit Vernebeln zu tun. Es ist auch etwas, was ein Stück weit Klarheit vernebeln kann. Also von daher hat der Tabak bei all seiner Qualität auch diesen zusätzlichen Effekt, der vielleicht durchaus gewollt ist.
Ja, und weil du vorher meinst, Schamanen, das fragt euch jemand im Chat, du hast nicht gemeint, dass Schamanen während ihrer Arbeit rauchen, wenn sie Rituale machen, sondern sie verwenden Tabak, um zu räuchern.
Genau, sie
Man
verwenden Tabak beispielsweise auch als Gabe,
ja,
als Geschenk.
okay.
Teilweise, es gibt aber, ich kenne auch zwei Schamanen, die wie die Schlote rauchen.
Okay, warum nicht? Viele sind auch sehr, sehr streng damit. Also Rauchen
Absolut,
ist oft
absolut.
völliges No-Go. Wir sind praktisch am Ende. Ich wollte noch kurz eingehen auf deine neuen Projekte, deine zukünftigen Projekte. Jemand hat gefragt, ob deine alten Podcasts wieder online gehen.
Ja, ich werde ganz sicherlich ein Archiv auch anbieten, und werde dann Podcast wieder zugänglich machen. Es wird ein bisschen dauern und ich werde auch noch die ein oder andere Erklärung nachliefern. Jetzt im Moment kann ich ein paar Dinge schlecht erklären. Das hat auch wirklich was mit ganz starken Veränderungen zu tun, die einhergehen. Und ich werde von mir hören lassen, auch in den nächsten Wochen.
Also du transformierst in letzter Zeit ordentlich alle können beruhigt sein, deine alten Podcasts gehen wieder online und aufgrund sehr starker Transformationen dauert es alles noch ein bisschen, bis es wieder im Lot ist. Räucherst du zu viel
Hast
in
du schön
letzter Zeit?
gesagt, das hast du schön gesagt.
Räucherst du zu viel?
Wer weiß,
Wer
ich
weiß.
glaube nicht, dass es am Räuchern gelegen hat. Ich habe auch in den letzten Tagen eher wenig geräuchert, aber es hat etwas mit sehr starken Veränderungen zu tun, die im Moment spürbar wären. Es hat was mit energetischen Veränderungen zu tun. Man könnte auch von veränderten Schwingungen sprechen. Und von daher ist aus meiner Sicht auch das, was jetzt wichtig ist für uns, tatsächlich sich mit diesen Dingen in Einklang zu befinden, in Resonanz zu sein und auch das, was dort in Gang ist, wirklich mit einem Gefühl von, ja, von Zuversicht zu erfahren. Denn es kommt im Moment auch sehr, sehr viel in Gang, was sehr heftig ist und sehr viele Leute wirklich hin und her schubst. Und ist es sehr wichtig, an dieser Stelle Zuversicht zu haben und einfach zu merken, dass die Dinge in Gang kommen und in Gang kommen müssen. Und von daher ist das etwas, was viel stärkere Wichtigkeit hat, als im Außen die Dinge zu beobachten.
Okay, das Telefon hat bis jetzt eigentlich recht gut gehalten. Jetzt fängt es wieder etwas an zu knistern oder zu räuchern, wie man immer auch will. Jedenfalls, Alexander, großes Danke für diese Sendung, war wieder sehr spannend. Und ja, wir werden sicher in Zukunft wieder. Es gibt so viele Dinge zu besprechen. Wir können vielleicht einmal eine ganz normale Open-End-Sendung einfach nur plaudern. Schauen wir einfach mal. Danke jedenfalls und einen schönen Abend dir noch.
Ich bedanke mich auch, es hat mir Spaß gemacht und ich wünsche allen, dass sie wirklich mit dem Räuchern mal anfangen und der Sache eine Chance geben, uns mal auszuprobieren.
Okay,
Ja?
gut. Dann, wir werden es probieren. Ich meine, ich probiere es ja immer wieder und schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja interessante Reaktionen drauf. Okay,
Würde mich
schönen
freuen.
Abend dir und
Ja.
bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, und das nächste Mal Crop FM findet statt in 2 Wochen. Mein Gast ist Christina Hollenweger. Es geht um atypische Kondensstreifen, ein Thema, das schon sehr oft hier auf Sendung behandelt wurde. Vulgo Chemtrails, Christina Hollenweger, eine der wenigen, die da irgendwie was sagen möchte, kann und es auch tut. Zu hören am 11. März 2011 auf Crop FM. Bis dahin, schöne Zeit, danke fürs Zuhören und macht es gut.